Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 23. Frei von Neurosen? Glücklich? Ja. Aus Stern Nummer 26 vom 24.06.2021. Gelesen von Günter Schossböck. Harpe Kerkeling hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er schreibt Bücher. Jetzt eins über Katzen. Hier spricht er über seine Lieblingstiere und darüber, was 20 Jahre nach dem Jakobsweg geblieben ist. Interview Florian Gless. Vor Interviews denken Sie in der Regel, es sitzt Ihnen ein Riesenarschloch gegenüber. Jetzt auch? Das hat man mir so beigebracht. Der erste Regisseur, mit dem ich gearbeitet habe, hat mir das als Devise mitgegeben, damit ich ganz gut durch eine halbwegs gelungene Karriere schlittere. Am Anfang habe ich das nicht so ernst genommen, weil ich gedacht habe, das kann man doch nicht machen. Ich kann doch nicht bei jedem Journalisten davon ausgehen, dass er etwas Schlechtes will. Dann habe ich aber gelernt, vielleicht war es doch ein ganz guter Tipp. Und jetzt ist es so ein Mittelding. Er lacht. Wir treffen uns am 8. Juni. Morgen vor 20 Jahren sind Sie losgelaufen auf dem Jakobsweg. Das wusste ich nicht. Morgen? Ja. Was ist geblieben? Ein völlig verändertes Leben. Dass ich heute hier sitze, wäre nicht passiert ohne den ersten Schritt in Saint-Jean-Pied-de-Port. Damit habe ich eine völlig neue Richtung in mein Leben gebracht. Damals sah es so aus, als ob ich nur eine kleine Abweichung von vielleicht 2-3 Grad in mein Leben gebracht hätte. Aber 3 Grad auf 20 Jahre machen einen großen Unterschied. Mir war das anfangs gar nicht bewusst, aber ich bin offensichtlich ganz konsequent auf diesem Weg geblieben. Haben die 3 Grad Abdrift Sie mehr zu sich selbst gebracht? Es hat mich zu einem anderen selbst gebracht, zu einem, das mir besser behagt, in dem ich mich wohler fühle, eine andere Möglichkeit meiner selbst. Sie haben ein Buch geschrieben über die Gotteserfahrung des Pilgerns, dann ein Buch über eine prägende Kindheitserfahrung, den Freitod Ihrer Mutter, und jetzt ein Buch über Katzen. Ist das der Ausflug ins leichtere Fach, oder greife ich zu hoch, wenn ich sage, es ist ein Buch über die Erfahrung des Menschseins? Nein, das ist nicht so hoch gegriffen. Nachdem ich nun 2 mehr oder weniger düstere Opern mit heiteren Einsprengseln habe schreiben dürfen, ist das jetzt eine Operette mit dem einen oder anderen mystischen Einwurf. Insofern ist es der Versuch, mal im leichteren Fach etwas Gelungenes vorzulegen, aber natürlich nicht ohne Tiefgang. Anscheinend können Sie nicht anders. Ihr Buch handelt nicht nur von Katzen, sondern auch vom Großen und Ganzen und natürlich von Ihnen selbst. Was verraten die Katzen über uns? Jede Katze ist ein Spiegel des jeweiligen Halters. Oder besser gesagt, der Katzenmama oder des Katzenpapas. Man hält keine Tiere, schon gar nicht besitzt man sie. Diese Spiegelung ist erwiesen. Der Mensch hat eine extreme Wirkung auf das Tier, sowohl wie es aussieht, als auch wie es sich verhält. Wenn jemand neurotisch ist, steht zu befürchten, dass auch die Katze im Laufe der Zeit neurotisch wird. Alle meine Katzen hatten die Tendenz zu leichtem Übergewicht. Seit einigen Jahren bezeichnen sie sich als Elder Stage Man und haben sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Was machen Sie so? Ich schreibe viel. Im Moment auch wieder, schon das nächste Buch. Aber darüber darf ich nicht sprechen. Ich bereite auch ein paar kleinere Dinge vor. Eine Serie für Vox und dann kommt noch eine Spielserie für RTL. Darauf habe ich große Lust, aber keine großen Shows mehr. Dabei bleibt's. Oh, schade. Keine große Harpe-Kerkeling-Show à la Peter Frankenfeld oder Alfred Biolek? Das kommt nicht. Dass ich das nicht mehr will, hat auch damit zu tun, dass ich es zwar noch könnte, aber dass niemand es mehr bezahlen will. Bios Bahnhof, fantastisch. Ich denke, die waren eine Woche im Studio, haben geprobt. Die Gäste sind vorher angereist, man hat sich gesehen und gefeiert. Das Orchester hat 2 Tage geprobt. Das fällt heute alles weg. Sie kommen ins Studio, Kamera läuft, fertig. So kann man keine Unterhaltung machen, wie ich sie mir vorstelle. Sie haben aufgehört, weil Sie befürchteten, Sie könnten nicht mehr schlagfertig sein. Hätte ja sein können. Merken Sie, dass Sie älter werden? Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Ob ich merke, dass ich älter werde, soll das ein Witz sein? Natürlich merke ich das. Wie denn? Oh, in dieser Corona-Pandemie hat mir das Essen geschmeckt. Oh ja, und man sieht's. Das hat mit Alter nichts zu tun. Und ob. Früher kam ich von jetzt auf gleich aus dem Sessel hoch. Sie werden heute nicht erleben, wie ich hier aufstehe. Das dauert einen Moment, bis mich die Verlagsdamen aus dem Sessel gehievt haben. Oder schauen Sie hier, 2 Brillen. Vor 3 Wochen war ich beim Hausarzt und sage, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ich sehe so Doppelbilder. Oh, Doppelbilder, das ist nicht gut, gehen Sie zum Augenarzt. Ich dahin, sitze in diesem Untersuchungsstuhl und da hängt so ein Kasper und die Augenärztin fragt, wie viele Kasper sehen Sie dort an der Wand? Ich habe ihr geantwortet, ich weiß schon, dass da nur einer hängt, aber ich sehe halt 2. Seitdem trage ich diese 2. Brille. Sie haben Ihren Job jahrelang gemacht, weil Sie ihn liebten, wie Sie immer gesagt haben. Dann haben Sie 2015 verraten, dass Sie sich immer ausgelutscht gefühlt hätten und in die TV-Karriere eher hineingerutscht seien. Was denn nun? Es ist schon so, dass dieser Apparat einem viel abverlangt. Ich habe manchmal auch verdrängt, wie stressig so eine Live-Sendung ist. Ich fand irgendwann, das ist eine ganz schöne Bürde. Ich empfand auch immer große Verantwortung gegenüber dem Zuschauer und habe das nie auf Sparflamme machen können. Und da war es irgendwann an der Zeit, dass ich eher aufhöre, als dass ich das runterfahre. Für mich war das konsequent. Beobachten Sie mit Genugtuung, dass die Menschenverachtung im Fernsehen langsam zu Ende geht? Ich glaube, die Menschen haben das nur gesehen aus Mangel an Alternativen. Ich bin überzeugt, der Zuschauer möchte mehrheitlich ein qualitativ hochwertiges Programm. Als das ZDF die Serie Borgia gemacht hat, war das schon ein ganz schön hoher Anspruch. Da musste man schon ungefähr wissen, wie es so war in der Renaissance. Und das war kein Spartenfernsehen, das war ein Renner, die Leute haben es geliebt. Das muss man den Zuschauern einfach zutrauen. Schauen Sie Netflix? Ich bin nach wie vor ein begeisterter Fernsehzuschauer, ich gucke alles. Nach 16. Monaten Pandemie bin ich nun aber etwas satt. Gibt es eigentlich Gudrun, Ihre zweitbeste Freundin, von der Sie immer wieder schreiben? Nee, die gibt es so nicht. Das ist eine Mischung aus ganz vielen Freundinnen. Was würden Sie Gudrun empfehlen? Was muss sie angucken? Gudrun muss unbedingt The Crown sehen. Das ist sensationell. Genau das Richtige für sie. Dann habe ich sehr gern vor und zurück die Deutschen in der ZDF-Mediathek gesehen. Das ist aber weniger für Gudrun. Dann gab es das Leben der Maria Theresia in der Arte-Mediathek. Das war auch sehr gut gemacht. Sie sagen, das Schreiben befreie Sie von Dämonen. Von welchen hat Sie das neue Buch befreit? Ich habe mich immer gefragt, ob es gut war, dass ich 2 meiner Kater habe einschläfern lassen. War das richtig? Darf man das? Über das Leben eines anderen Lebewesens bestimmen? Damit habe ich viele Jahre gehadert. Es fühlte sich immer irgendwie gut und richtig an. Aber dadurch, dass ich es nun aufgeschrieben habe, weiß ich, dass es gut und richtig war. Von diesem Dämon habe ich mich befreit. Wenn das Erwachsenwerden einhergeht mit der Suche nach dem Ich, dann spiegeln Ihre bisherigen Bücher genau das wider. Was hat das Katzenbuch Ihnen über sich selbst beigebracht? Darüber habe ich mir ehrlicherweise keine tieferen Gedanken gemacht. Aber ich vermute, dass der Leser oder die Leserin erfährt, dass ich durchaus einen Hang zur Mystik habe. Katzen sind nicht nur mysteriöse, sondern auch mystische Wesen. Man lernt wohl auch, dass ich die Unabhängigkeit und die Freiheit liebe. Ich mag keine Tiere, denen ich Kommandos geben muss, damit sie irgendwie funktionieren. Ich finde ein Gegenüber, das, auch wenn es mir intellektuell unterlegen ist, dennoch seine Haltung vertritt. Besser als so jemanden, der unterwürfig ist. Katzen sind nie unterwürfig. Und ich bilde mir ein, das auch nicht zu sein. Seien Sie kompromissbereit, offen, angstfrei, zauberhaft, rank, schlank, neurosenfrei und glücklich, dann ist es Ihre Katze auch, schreiben Sie. Sind Sie das alles? Er lacht. Ich glaube, das ist niemand. Aber ein paar Attribute treffen auf mich zu. Rank und schlank? Nicht. Neurosenfrei? Nein, das würde man mir nicht glauben. Aber glücklich? Ja. Katzen strahlen ja auch aus. Ich finde mich gut, siehe Garfield. Wie geht es Ihnen gerade mit sich selbst? Ich bin nicht nur mit mir allein glücklich, sondern vor allem auch mit meinem Lebenspartner. Das ist das Schönste, was man über sich sagen kann. Rundum glücklich. Dazu hat sicherlich der Rückzug aus der Öffentlichkeit beigetragen. Der war ganz wichtig, auch um zu hinterfragen, wer ich bin ohne die Arbeit, die einen ja definiert, gerade in Deutschland. Ihre Arbeit war immer in Rollen zu schlüpfen. Machen Sie das immer noch, nur jetzt zu Hause? Ja. Und wie gehen Ihre Katzen damit um? Ob die das bemerken, weiß ich nicht. Aber wenn wir essen gehen, bin ich im Moment gern mal Karl Lauterbach. Er imitiert Lauterbach. Ja, Covid, sagt Ihnen dat wat? Das ist mir einfach gegeben. Ich mache das nicht nur für die Kamera. Ich nutze das, wo ich kann. Nicht nur, um andere zu erheitern. Es erheitert mich auch selbst. Katzen sind für Sie gleichwertige Lebenspartner. Sie baden sogar nicht mehr, weil Ihr Kater Spock das nicht mochte. Das war für ihn ein fürchterliches Erlebnis. Der ist mal in die Wanne gefallen. Ja, aber muss er da nicht durch? Es ist weniger die Frage, ob er dadurch muss, sondern vielmehr, ob ich dadurch muss. Wenn ich das Badewasser eingelassen habe, hat die Katze einen Radau veranstaltet, der fast den Tierschutzverein auf den Plan gerufen hätte. Dieses jämmerliche Miauen, das sich durchs ganze Haus zog, klang nach übler Tierquälerei. Und da habe ich halt gedacht, bevor Feuerwehr und Polizei anrücken, dusche ich lieber. Aber wenn Katzen gleichwertige Lebenspartner sind, die Katze gewinnt immer. Darüber müssen wir nicht reden. Gleichberechtigung ist etwas, das man sich als Katzenmama oder Katzenpapa einbildet. Die Katze versucht immer einen, zu beherrschen würde ich nicht sagen, einen schwach zu halten. Und zu manipulieren? Ja, ach Gott, die Katze hat halt immer Hunger. Und sie wird alles versuchen, dass sie ans Fressen kommt. Haben die Katzen Horst Schlemmer kennengelernt? Ich habe das ausprobiert. Kein Lachen, kein Miauen, das ich als solches hätte deuten können. Ihre erste Katze hieß Peterle, so hat ihr Uropa sie immer genannt. Wer gibt einem Tier den eigenen Namen? Die Katze eines Nachbarn hieß Peter, ich fand das schön. Ich selbst habe mich nie über den Namen Peter definiert, sondern über beide Namen, Hans im Glück und der schwarze Peter. So wie Sie über Ihre Partnerschaft mit Katzen schreiben, könnte man auch über die Liebe schreiben. Auch zu der gehören zwei Persönlichkeiten, die sich begegnen und lieb gewinnen. Wie wichtig ist der Katze, dass man Mann selbst ist? Das ist eine schwierige Frage. Die Katze wird einen immer dahin bringen, dass man Mann selbst ist, weil die Katze immer sie oder er selbst ist. Es gibt ja auch keinen Grund, sich bei einer Katze zu verstellen. Woran spüren Sie die Liebe der Tiere? Eine Katze zeigt ihre Zuneigung sehr spontan, ohne Aufforderung. Wenn es sie danach dürstet, nach Zärtlichkeit. Insofern ist das immer eine Auszeichnung, wenn eine Katze einen Liebesbeweis gibt. Das zeigt sie auch nur dem menschlichen Partner, mit dem sie zusammenlebt. Ich würde das eine Form der Liebe nennen. Haben die Katzen Sie etwas über die Liebe gelehrt? Sie sind so unendlich tolerant und geduldig. Sie haben diese Wahrhaftigkeit, dieses zutiefst Authentische. Sie sind große Lehrmeister. Dieses immer im Moment sein. Das dürfen wir uns als Menschen gar nicht erlauben. Wie soll das gehen? Immer im Moment sein, wenn Sie Auto fahren. In welchem Moment wollen Sie da sein? in dem Moment, in dem sie fahren oder in dem sie mit den Gedanken abdriften. Deswegen fährt keine Katze Auto. Katzen halten uns für ihre Kinder, schreiben sie. Darauf würde kein Hund kommen.
Woher wissen Sie das?
Aus meiner Erfahrung mit Hunden. Ich glaube, dass Hunde gar nicht über Beziehungen nachdenken. Er lacht. Hunde bauen über ihre Körperhaltung und Blicke immer eine enge Beziehung zum Menschen auf. Katzen eher nicht.
Oh, doch.
Und gerade wenn sie einen nicht anschaut, ist das die höchste Kunst der Kommunikation. Dann zeigt sie uns die größte Zuneigung. Wenn die Katze uns den Rücken zudreht, heißt das, dir vertraue ich blind. Du könntest jetzt alles machen, mir in den Nacken sprengen, aber du wirst es nicht tun.
Das muss man aber wissen.
Ja, natürlich. Für den Menschen ist das paradox. In ihrer Abweisung zeigt sie Zuneigung. Es gibt die Katzen- und Hundeschule Hannover.
Was mich daran stört, ist Hannover.
Die wirbt mit Erziehung und Training mit Herz und Verstand. Und im Internet kann man sich für knapp 3000 Euro zum Katzenverhaltensberater ausbilden lassen.
Wenn ich das gewusst hätte.
Ist das irre?
Ich bin mir nicht sicher.
Gerade bei Kätzchen, die zu früh von der Mama gelöst wurden, die, aus welchen Gründen auch immer, die Sozialisierung nicht durch die Mutter erlebt haben, macht es schon Sinn, gewisse Erziehungstechniken anzuwenden. Da kann man der Katze helfen, dass sie nicht so aggressiv wird. Gegen Hunde haben sie nichts, jedenfalls nichts Wirksames, wie sie schreiben.
Ach, mit so einem großen Hund wie dem von Putin hätte ich ähnliche Probleme wie Angela Merkel. Aber ich kenne viele Hundeeltern, die mir zutiefst sympathisch sind.
Wirklich, ich habe mit Hunden überhaupt kein Problem. Das sind zwei Spezies und gegensätzlicher können die nicht sein. Nur, dass die Katze nachweislich sehr intelligent ist.
Ach,
und Hunde nicht?
Das ist erwiesen.
Sie haben zwei Schüsseln mit Futter vor sich und sie zeigen einer Katze, sie möge zu der einen Schüssel gehen. Dann wird sie das tun.
Sie versteht den Fingerzeig. Sie kann ihn einordnen und darauf reagieren und tritt in Interaktion. Sie ist eben kein Einzelgänger, wie man immer annimmt, sondern ein soziales Wesen.
Sie kann mit einer anderen Spezies interagieren.
Ich glaube, sogar Schimpansen tun sich mit diesem Experiment schwer.
Was schon im Pilgerbuch anklingt, ist ihr tiefes Verständnis von Tieren als ebenbürtigen Wesen. In der Bibel heißt es, Tiere seien uns untertan. Untertan ist ein fürchterliches Wort. Das ist bestimmt nicht richtig übersetzt worden.
Aber ist das nicht die grundlegende Haltung, die der Mensch gegenüber der Natur hat?
Wir sind ja gerade dabei, diese Haltung zu verändern. Unser Umgang mit der Tierwelt ist bestialisch.
Komisches Wort in diesem Zusammenhang.
Allein dieses Kükenschreddern, dass es das immer noch gibt, ohne Worte.
Der Mensch unterdrückt die Natur seit etwa 11.000 Jahren, seit er sesshaft geworden ist. Sein Motto heißt Wachstum.
Wo führt das hin?
Alles fordert uns dazu auf, dass wir umdenken.
Ich bin überzeugt, dass das schon stattfindet. Vielleicht hat sogar diese Pandemie geholfen, dass wir in uns gegangen sind. Wir kommen ja als veränderte Wesen daraus.
Ist das so?
Es hat wohl die meisten von uns grundlegend verändert. In unseren menschlichen Beziehungen, der Art und Weise, wie wir unser tägliches Leben betrachten. Ich erlebe es jetzt als Geschenk, so ein Hotel betreten zu dürfen. Nichts ist mehr selbstverständlich. Aus diesem Bewusstsein entsteht hoffentlich etwas Neues und Positives für unser Zusammenleben und auch für die Umwelt.
Sie sind ein sehr politischer Mensch und haben sich als traditioneller SPD-Wähler geoutet, dieses Jahr wieder.
Im Ruhrpott lernt man SPD zu wählen, ob man dann dabei bleibt oder nicht.
Nun habe ich das Milieu freiwillig verlassen.
Die dort geblieben sind, wählen die SPD nicht mehr so sehr.
Und was ich wähle, steht in den Sternen und nicht im Stern.
Es wird auf jeden Fall eine Partei sein, die unser Grundgesetz hochhält.
Glauben Sie, dass der Mensch lernfähig ist?
Ich glaube, die Mehrheit hat gelernt, was es heißt, zusammenzuhalten.
Woran machen Sie das fest?
An meinen Begegnungen. Mich erinnert das komischerweise an den Jakobsweg. Wenn ich jetzt Menschen treffe, ist man sehr schnell beim Eingemachten.
Menschen erzählen sehr schnell, du, da ging es mir nicht gut, da hatte ich Angst, Ich bin sozial so scheu geworden. All das hätte man sich vorher nie erzählt. Jetzt tun die Menschen das, sie öffnen sich. Und wenn etwas gut war an dieser Pandemie, dann das. Wie haben Sie Corona erlebt? Schrecklich. In Bonn, 13 Monate ans Haus gefesselt, toten Sonntag in der DDR mit den Möglichkeiten von Silicon Valley, ganz schrecklich. Warum begegnen sich die Menschen nur so offen, wenn sie sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befinden? Wenn sie ehrlich sind, machen sie sich verletzlich, und das will niemand. Haben wir verlernt, auf unsere Emotionen zu hören? Ich glaube, dass jeder Mensch die Bereitschaft dazu hat, den Willen, die Sucht und den natürlichen Trieb dahin, und unglaublich viele Anstrengungen unternimmt, um sich genau da nicht frei zu schwimmen und den Dingen nicht den natürlichen Lauf zu lassen, sondern dagegen zu halten. In Deutschland tun wir uns besonders schwer, weil wir sehr kopflastig sind. Wir bewerten Emotionalität als Schwäche, nicht als Stärke. Es geht eher um die geistige, intellektuelle Kraft, weniger um die emotionale, die mindestens genauso wichtig ist. Und dass man der jetzt unter Umständen mehr Raum bietet, kann unserer Gesellschaft nur gut tun. Warum sind wir so? Das kommt natürlich auch durch unsere Historie. Wir haben Angst vor dem Hyperemotionalen, vor dem Mitgehen. Das ist ja auch schon mal ganz schrecklich in die Hose gegangen. Insgesamt glaube ich, dass es gut tut, wenn Menschen einfach spüren, dass sie solidarisch miteinander umgehen können. Jeder, der sich öffnet, wird erleben, dass es gut ist für ihn und für die anderen. Er wird selten negative Erfahrungen machen. Menschen, die sich geoutet haben, werden ihnen in den seltensten Fällen erzählen, dass das eine schreckliche Erfahrung war, sondern ganz im Gegenteil. Und auch da macht man sich verletzlich, aber das sind wir nun mal auch. Katzen heilen, heißt es im Buch. Ist das Ihre Erfahrung oder haben Sie sich richtig eingelesen? Ich habe so gut wie eben möglich recherchiert. Das ist alles auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand, nach bestem Wissen und Gewissen. Und da ist es eben so, dass Katzen nachweislich heilend auf Psyche und Körper wirken. Es tut rundum gut, mit einer Katze zusammen zu sein, und das ist nachweislich so. Haben Katzen die Rolle von Kindern in ihrem Leben eingenommen? Das habe ich mich auch gefragt und dachte, ja, haben sie. Aber sie nehmen auch schon mal die Rolle von Eltern ein oder von guten Freunden. Am Ende ist die Katze immer sie selbst und mir sehr nahe. Können Sie gut allein sein? Auch ohne Katze? Ja, ich habe das ausprobiert. Bis zu 14 Tagen, 3 Wochen halte ich es ohne Probleme sehr gut mit mir allein aus. Ist das eine Lehre vom Jakobsweg? Ja, genau. Es tut manchmal gut. Aber ich würde nie länger als 3 Wochen am Stück alleine sein wollen. Katzen sind Mittler zwischen den Ebenen, zwischen Himmel und Erde, schreiben sie. Wir wissen, dass die Menschen sehr viel von dem, was sie umgibt, nicht wahrnehmen können. Glauben Sie, dass Katzen das können? Sie verfügen über eine bessere Feinsensorik. Sie spüren besser, sie sehen besser, sie riechen besser. Sie können besser einschätzen, ob sie durch eine Lücke durchkommen oder nicht. Ja, ich glaube das. Eine ihrer Katzen in Italien wusste etwa 48 Stunden vorher, dass sie kommen würden. Sie wartete dann im Eingang auf sie. Das ist etwas, das ich nicht erklären kann. Ich glaube, dass diese Tiere einen Zugang zu einer Art Äther haben, wo sie Informationen abgreifen. Das ist meine naive Vorstellung, reine Esoterik. Ist das Esoterik? Es gibt seriöse Wissenschaftler, die sich mit tierischer Kommunikation beschäftigen. Sie gehen davon aus, dass Tiere Wellen wahrnehmen können, die sich uns nicht erschließen. Klingt für mich nach einer plausiblen Erklärung. Was ist denn da zwischen Himmel und Erde? Womöglich das Gleiche wie zwischen uns und dem lieben Gott? Wenn wir zwei uns unterhalten, nehmen Sie doch auch Schwingungen wahr. Sie, meine und ich, Ihre. Und wenn wir über diese Schwingungen sprechen würden, könnten wir sehr genau sagen, was das für welche sind. Das heißt, wir können das eigentlich alle. Dieser Austausch findet immer statt. Und auch zwischen uns und dem Tier. Und zwischen Tieren. Und auch zwischen Gott und uns. Insofern schreibe ich seit 30 Jahren über das gleiche Thema. Woody Allen dreht ja auch immer den gleichen Film.
Aber das ist doch nicht esoterisch.
Doch. Das ist alles, was verborgen ist, verschlossen, nicht offensichtlich. Das ist ein missbrauchter Begriff, so wie Querdenker. Das Wort kann ich nicht mehr hören. Früher empfand ich es als Kompliment, aber ich bin wirklich kein Querdenker.
Bezeichnen Sie sich immer noch als Buddhist?
Ja, auch.
Und als Katholik?
Ja, in gewisser Weise.
Obwohl ich aus Überzeugung ausgetreten bin. Aber es gibt da sehr viel, was ich unterschreiben kann.
Was kommt nach dem Tod?
Tja, wer da wiederkommt und wer wohin geht, ob etwas wiederkommt und woher es kam, ob es sich erinnert, was es war und was es sein wird, keine Ahnung. Aber es bleibt auf jeden Fall eine Energieansammlung von einem Menschen übrig. Es kann aber auch sein, dass Menschen, die das partout nicht glauben, verschwinden, eben weil sie das glauben. Der Glaube versetzt Berge. Und wenn ich nicht daran glaube, oh weh, oh weh.
Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 86 05 55 92 11 00 83 00 10 0 BIC WELADE 8 LXXX.